Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen, auch in diesem neuen Jahr dabei, Manuel.
Morgen, hallo.
Und deshalb erstmal frohes neues Jahr an alle.
Jo, von mir auch, frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht.
Erste Folge 2021 und wir werden weitermachen, also auch jeden Sonntag. Und deshalb, willst du uns denn sagen, worum es denn heute gehen soll?
Klar, das mache ich wie immer gerne. Wir hatten einige Fragen oder wir haben viele Fragen bekommen, sei es über E-Mails oder über Social Media oder auch im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis, die wir in den letzten Wochen, habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt, zurückgestellt haben, weil wir eben festgestellt haben, wenn wir die Fragen in der jeweiligen Folge beantworten, dann passt es nicht so gut zusammen mit unserem halben Stundenzeitfenster. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir in unregelmäßigen Abständen die Fragen zusammenfassen und dann eben eine Fragenfolge machen. Und wir haben uns darüber hinaus auch überlegt, dass wir diese Fragen dann rausnehmen, also die Folge praktisch teilen und dann auch auf YouTube oder auch in Social Media Plattformen veröffentlichen werden. Die könnt ihr dann dort auch sehr gern teilen, falls ihr eben einen Freund oder Bekannten habt, der jetzt diese Frage gern beantwortet haben möchte, dann könnt ihr ihm einfach den Schnipsel schicken, den wir dann zur Verfügung stellen und dann kann er sich das anhören, ohne dass er gleich eine halbe Stunde irgendwie in Anführungszeichen opfern muss, kann er dann eben relativ kompakt seine Antwort erhalten. Und apropos Social Media und YouTube, könnt ihr auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, weil dort gibt es jetzt zum ersten Mal auch zwei Videos, wo ihr uns sehen könnt, wenn ihr denn Interesse daran habt. Okay, gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit der ersten Frage. Für alle, die jetzt von Folge 1 an dabei sind, ist es natürlich auch ein Stück weit Wiederholung. Für alle, die aber relativ neu dabei sind, ist es mit Sicherheit interessant. Und auch für die, die von Folge 1 an dabei sind, ist es eben Wiederholung. Und Wiederholung kann ja nicht schaden.
Schadet nicht.
Genau. Okay, dann kommen wir zu der mit Abstand häufigsten Frage, die uns eben erreicht, die dann eben lautet, wer hat Bitcoin erfunden, beziehungsweise, okay, es wurde anscheinend erfunden, es ist ein Netzwerk, aber wer kontrolliert das Netzwerk?
Genau, das ist eigentlich eine der häufigsten Fragen, die wir so bekommen und die sich auch sicherlich viele Menschen stellen, denn normalerweise kennen wir Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen, haben wir immer jemanden, der da als Erfinder dahinter steht. Und bei Bitcoin ist es eben nicht der Fall, denn 2008, um mal ein bisschen zurückzuschauen, wurde das erste Mal das sogenannte White Paper in einer Mailingliste für Kryptographie veröffentlicht. White Paper ist eigentlich nur eine Übersicht von Art Rahmenbedingungen für ein Projekt zum Beispiel. Und bei Bitcoin stand da eben zum Beispiel drin, die Funktionsweise, was es denn erfüllen soll, wie hoch die Menge der Bitcoin ist, gerade solche Sachen. Und das kann man wirklich gut weiterempfehlen, das ist, glaube ich, nur 3 Seiten als PDF. Und es ist wirklich zu empfehlen, das einfach mal durchzulesen, gibt es auch in deutscher Variante, wir werden es verlinken. Und dieses White Paper wurde von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto veröffentlicht, einfach in dieser Mailingliste. Und bis heute weiß man eben nicht, ob es sich dabei um einen Mann, um eine Frau, um eine Gruppe, um ein Unternehmen oder eine staatliche Organisation handelt. Denn diese Identität wurde nie veröffentlicht. Und in der Zeit dann gab es in verschiedenen Foren und auch diese Mailingliste wurden häufiger dann Sachen ausgetauscht mit anderen Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und in der Zeit wurde halt dieses Bitcoin-Netzwerk mit den aktuellen, so wie wir es jetzt kennen, eben aufgebaut. Und dann irgendwann Richtung Dezember 2010 hatte plötzlich dann diese Kommunikation aufgehört. Und da gab es dann die letzte Nachricht von diesem Pseudonym. Und seit diesem Punkt, also jetzt fast 10 Jahre, gibt es einfach keine Nachricht mehr und kein Lebenszeichen mehr. Also wir wissen bis heute nicht, wer dieser Mensch oder was auch immer es denn war, dieses White Paper veröffentlicht hat. Und halt, wir wissen nicht, wer Bitcoin erfunden hat. Und das ist, wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und das ist wie ein bisschen so wie das Internet ja auch. Wir benutzen es alle. Aber könntest du mir sagen, wer das Internet so, wie wir es heute kennen, erfunden hat?
Also so, wie wir es heute kennen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ursprünglich geht es zurück auf das US-Militär. Aber das war ja weit weg von vor dem Internet, genau, wie wir es heute kennen. Das war einfach nur ein Netzwerk zum Informationsaustausch. Aber so wie es jetzt ist, natürlich nicht.
Genau, und deshalb gibt es, genauso wie im Internet, gibt es ja auch niemand, der es wirklich kontrolliert. Und das Bitcoin-Netzwerk kontrolliert nämlich auch niemand. Es gibt nämlich im Netzwerk an sich, das Ganze ist eben dezentral. Es gibt also keine zentrale Instanz, so wie wir es normalerweise bei Netzwerken kennen, die wir so im Alltag benutzen, wie jetzt Social Media, wie Facebook oder Instagram, hast du immer ein Unternehmen darüber, die das Ganze kontrolliert und die Transaktionen kontrolliert, die Nachrichten kontrolliert, das Marketing kontrolliert. Und Bitcoin hat das eben nicht, denn das Netzwerk wird von den Benutzern selbst getragen. Also alle Benutzer sind dafür verantwortlich, dass das Netzwerk funktioniert. Und es gibt niemanden, den ich vertrauen muss, sondern mir vertrauen nur mir selbst. Und ich misstraue, also heißt das Misstrauen? Ich misstraue.
Kommt drauf an, was du sagen
willst. Ich misstraue alle anderen Teilnehmern.
Okay.
Genau, weil es einfach kein zentrales System gibt, dem ich irgendjemand vertrauen muss. Und dadurch ist es nämlich so, nochmal zur Frage zurückzukommen, wer das Netzwerk kontrolliert? Niemand. Und jeder kann eigentlich machen, was er möchte in diesem Netzwerk und kann auch diese Regeln ändern, die man vorgegeben hat. Das Problem dabei ist aber, wenn man diese Regeln ändert für sich selbst, ändert man sich die Regeln eben nur für sich selbst und nicht für alle anderen. Und
Weil du gerade ja meintest, man kann die Regeln ändern. Also die Regeln, die auf dem White Paper stehen, die kann jetzt ein einzelner Netzwerkteilnehmer eben nicht ändern.
Genau.
Er kann sie, wie du sagst, für sich selbst ändern. Aber die Regelung, die jetzt ein Netzwerkteilnehmer ändert, hat keinen Ausfluss und keine Konsequenz auf das restliche Netzwerk. Dann macht er praktisch ein Unternetzwerk, das aber gar nichts mehr mit dem Ursprungsnetzwerk zu tun hat. Und ein anderer Punkt, den ich zu Beginn dubios fand, ist, dass man eben nicht weiß, wer oder was ist denn Satoshi Nakamoto? Ist was? Wie kann Bitcoin aus dem Nichts geschaffen werden? Und das hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich dann verstanden habe, ist es eigentlich vollkommen irrelevant, wer oder was es ist. Weil der ganze Code ist ja Open Source und die Männer und Frauen, die sich mit Coding und Programmiersprache und allem, was dazugehört, eben auskennen, können es eben einsehen und eben auch beurteilen, stimmt es so, was er gesagt hat? Ist es auch wirklich so umgesetzt? Jetzt habe ich eher gesagt, dieses Pseudonym. Stimmt es so, was das Pseudonym gesagt hat? Werden die Regeln auch eingehalten? Und das ist eben der Fall. Deshalb muss man sich ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass man immer irgendwie einen Verantwortlichen haben möchte. Es ist eigentlich egal, solange es garantiert ist, dass es funktioniert, wie es funktioniert. Und das ist eben bei Bitcoin der Fall.
Genau, und du hast halt diesen, am Anfang klingt das wirklich ein bisschen komisch, weil du sagst, hey, es muss es doch irgendjemand geben, der da irgendwas mal erschaffen hat. Aber auf der langen Sicht ist es einfach von Vorteil. Dadurch, dass du niemanden hast, den du direkt als Ansprechpartner hast, als jemand, der die Macht darüber besitzt, musst du dieser Person eben auch nicht vertrauen. Also niemand hat auch das Machtmonopol in Anführungszeichen über irgendetwas. Was wir ansonsten allen anderen Bereichen haben, jetzt Beispiel Facebook. Facebook entscheidet übrigens, wir löschen jetzt alle deine Freundeskontakte, dann kannst du nichts machen. Und das,
oder alle Nachrichten.
Alle Nachrichten, genau, richtig. Oder wir kontrollieren deine Nachrichten an sich zum Beispiel. Und das wird bei Bitcoin eben nicht funktionieren, da es eben keinen zentralen Punkt gibt, der darüber entscheiden kann. Und genau. Und wenn man das ein bisschen sich durch den Kopf gehen lassen kann, ist es auch einer der größten Vorteile von Bitcoin, dass es eben nicht diesen zentralen Punkt im Netzwerk gibt.
Ja, es ist eben ungewohnt. Sowas kennen wir nicht. Sowas gab es bisher nicht. Und das lässt es erstmal ein bisschen, ich will nicht sagen dubios, aber auf jeden Fall ungewohnt halt erscheinen. Und damit ist es auch normal, dass man erstmal eine gewisse Skepsis gegenüber dem Ganzen hat. Aber es hat eben deutliche Vorteile, die aber erst im Laufe der Zeit eben sich rauskristallisieren, wenn man sich dann weiter damit auseinandersetzt. Zur zweiten Frage, oder möchtest du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, das war alles. Ja.
Du hast ja schon angesprochen, einzelne Teilnehmer können ja die Regeln für sich selbst ändern. Es knüpft so ein bisschen die Frage an, die wir auch häufig bekommen haben. Wie kann es sein, dass wir hier 21 Millionen Bitcoin haben, dass diese Grenze besteht und dass die auch eingehalten wird? Kann es nicht einfach erhöht werden? Also die Frage wird ziemlich häufig an uns herangetragen.
Auf jeden Fall.
Wie sieht es da aus?
Ja, und dass die vielleicht unerwartete Antwort ist darauf eigentlich, ja, die Menge kann erhöht werden. Aber man muss gucken, was es bedeutet, warum sie erhöht werden kann und in welchen Form sie erhöht werden kann. Und nochmal ganz kurz zusammenzufassen, eben bei Bitcoin gibt es eben nur diese 21 Millionen Bitcoin insgesamt als Gesamtmenge im Netzwerk. Und diese Menge gibt es aktuell nicht komplett. Aktuell haben wir, glaube ich, knappe 18,6 Millionen im Netzwerk im Umlauf und die werden mit der Zeit immer neu erstellt. Und und diese Menge, die neu hinzukommt, ist eben vorgegeben im Code, eben von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Das ist dargestellt, so gesehen, also die Spielregeln, die vorgelegt worden sind und gesagt, okay, ab sofort das Netzwerk läuft so ab und wer jetzt da mitmacht, akzeptiert automatisch diese Spielregeln, dass es so ist. Und dann ist es nämlich so, dass eben bis 2140 immer neue dazukommen und es wird immer weniger. Und ab eben 2140 hast du dann die Menge, die Gesamtmenge von 21 Millionen erreicht. Und jemand, der noch da ein bisschen weiterhören möchte, gerne die anderen Folgen angucken. Wir werden sie verlinken. Gerade zum Mining, da muss ich erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Und aber einfach ausgedrückt ist es nämlich jetzt so, du nimmst jetzt an deinem Netz, am Bitcoin-Netzwerk teil und automatisch akzeptierst du eben diese Spielregeln, die zum Beispiel sagen, dass die Gesamtmenge auf 21 Millionen begrenzt ist. Und das heißt, alle Teilnehmer sagen, okay, das ist jetzt so, wir akzeptieren das Ganze. Das heißt, sie kontrollieren alle allein zusammen, dass diese Spielregeln auch eingehalten werden. Sie einigen sich darauf. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du jetzt nämlich sagen würdest, hey Freunde, aber ich habe jetzt Lust, plötzlich 40 Millionen draus zu machen, anstatt 21 Millionen, dann könntest du das machen, weil, wie du gesagt hast, das ist ein Open-Source-Projekt, der Code ist für jeden einsehbar. Du kannst sagen, okay, ab sofort möchte ich im Netzwerk 40 Millionen haben, kannst du gerne machen, aber dann kommt das Problem. Alle anderen Bitcoin-Teilnehmer müssten dann dem Ganzen auch zustimmen. Ansonsten bist du nämlich ganz allein in deinem Netzwerk. Dann bist du nämlich nicht mehr.
Hat man auch nichts davon.
Dann bist du nur noch nicht mehr im Bitcoin-Netzwerk, sondern im Manuel-Netzwerk. Und dann ist es schön und gut. Dann kannst du von mir aus deine 40 Millionen Bitcoin haben oder B-Coin oder Manuel-Coins oder was auch immer. Aber es bringt dir halt nicht. Und das schön, gibt's einen schönen Vergleich eben, wie wenn du ein Spiel spielst, wie das Monopoly zum Beispiel, wo jetzt dann alle spielen wir Monopoly mit einem Würfel? Ich glaube, ja.
Mit einem oder zwei, man würfelt auf jeden Fall.
Genau, also man spielt mit einem Würfel und plötzlich sagst du, Freunde, ich spiele jetzt mit zwei. Das kannst
oder
du zwar,
drei.
Oder mit drei oder vier, was auch immer, oder andersrum. Das kannst du gerne machen, aber das Problem ist halt, dass die Freunde wahrscheinlich nicht mehr mitspielen werden. Weil sie sagen, ja, das sind nicht die Spielregeln, an die wir uns halten wollen. Oder alle Freunde von dir sagen, okay, Manuel, die Idee ist cool, wir machen jetzt mit und wir ändern das jetzt auf zwei Würfel. Das würde funktionieren bei Bitcoin genauso. Wenn alle Teilnehmer im ganzen Netzwerk sagen würden, oder der Großteil der Netzwerkteilnehmer, müssen nicht alle sein, aber der größte Teil natürlich, sagen würde, okay, wir möchten 40 Millionen haben, wir wechseln jetzt zum Manuel Coin, dann wechseln wir zum Manuel Coin. Und dann wird Bitcoin abgesondert, solange bis eben gar keiner mehr Bitcoin verwendet.
Ja.
Das heißt also, um deine die Frage nochmal ganz kurz zu beantworten, ja, man kann es erhöhen, aber du änderst eben nicht Bitcoin selbst, sondern du erstellst eine Kopie mit anderen Spielregeln. Und,
also die korrekte Antwort auf die Frage ist eigentlich ja, aber es wird nicht passieren. Und das ist so der Schritt, den man eigentlich gehen muss. Entweder man erhält häufig die Antwort nein, das ist fix, es ist unwiderruflich, 21 Millionen, aber aus den Gründen, die Jonas gerade gesagt hat, ist es eben nicht ganz richtig. Trotzdem wird es nicht passieren, dass diese 21-Millionen-Grenze angetastet wird, weil das ist eben eine ganz wesentliche Eigenschaft Bitcoins. Und führ das doch nochmal ein bisschen aus, wieso das so wichtig ist, diese 21-Millionen-Grenze.
Genau, weil Bitcoin hat ja verschiedene Eigenschaften, unter anderem eben diese Dezentralität, also dass es eben keine zentrale Instanz gibt, was wir ja gerade eben angesprochen hatten schon. Und eben, dass Bitcoin einfach begrenzt ist auf 21 Millionen. Und das kennen wir so nicht. Und für die müssten wir jetzt theoretisch ausführen, dass wegen der Inflation. Aber an sich ist ja eine Gesamtmenge, die begrenzt ist, perfekt eben, weil sie nicht verhöht werden kann. Das heißt, deine einzelne Einheit wird nicht verbessert. Es bleibt immer stabil. Und bei Bitcoin ist eben diese 21 Millionen ist einfach dieser große Vorteil, weil das gab es vorher noch nie. Wir hatten sowas in unserer Menschheitsgeschichte noch nie, dass wir ein Gut hatten, das wirklich begrenzt ist auf eine bestimmte Anzahl. Und das würde jetzt nämlich bedeuten, wenn wir von diesen 21 Millionen, das ja der größte Wert von Bitcoin darstellt, weggehen würden und sagen, okay, wir machen jetzt 40 draus, dann würde sich ja automatisch dieser Wert von Bitcoin vermindern, weil plötzlich heißt es ja, wenn wir jetzt auf 40 gehen, wer sagt denn uns dann, dass wir nicht in 3, 4, 5, 10 Jahren plötzlich auf 80 gehen könnten? Wenn wir es nämlich einmal geschafft haben, schaffen wir es auch ein zweites Mal. Und zack, hast du das Problem, dass dieser Wert einfach weggeht oder einfach gemindert wird, eben aus diesem Grund. Das bedeutet, alle Netzwerkteilnehmer haben gar keinen Anreiz, diese Menge zu erhöhen, weil wir würden uns selber ins Bein schießen.
Ja, ganz klar.
Ganz einfach, weil wir sagen würden, okay, wenn wir es jetzt erhöhen, dann nehmen wir unsere beste Eigenschaft vom ganzen Netzwerk weg. Unsere eigenen Bitcoin, die wir halten, die ja einen bestimmten Wert haben, würden auch an Wert verlieren. Also warum soll ich das machen? Und das ist der große Punkt. Das ist wahnsinnig schwierig, bis am Anfang zu verstehen, weil das ja eigentlich keine harte Grenze ist, sondern es ist eigentlich eine psychologische Grenze im Kopf. Warum Teilnehmer an einem Netzwerk eben nicht mitgehen sollten und sagen, okay, ich entscheide jetzt für irgendwas, was mir jetzt schaden würde. Und das ist der Punkt, wieso Bitcoin wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit immer bei diesen 21 Millionen bleiben wird.
Ja, das Wesentliche, was man verstehen muss, ist im Endeffekt das, was du gesagt hast. Natürlich wäre es machbar, die Grenze zu verschieben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, statt 21 gibt es eben 42, also genau doppelt so viel, könnte man einfach davon ausgehen, dann halbiert sich eben der Wert. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich der Wert praktisch null annähert, weil das ist eben ein ganz wesentlicher Faktor, der dem Ganzen überhaupt einen Wert gibt. Nämlich die Tatsache, dass es eben begrenzt ist. Und diese Begrenztheit gibt es, wie du gesagt hast, nicht bei kaum einem physischen Gut. Vielleicht gibt es irgendein Element, das wir noch nicht entdeckt haben. Das wissen wir natürlich nicht. Aber von allem, was man so kennt, gibt es keine absolute Begrenztheit. Und das ist eben der wesentliche Wert Bitcoins. Deshalb wird diese Grenze, obwohl sie theoretisch verschoben werden könnte, nie verschoben werden. Weil wenn man die Grenze antastet, dann kann man das Ganze auch lassen.
Genau. Ganz einfach ausgedrückt.
Okay, die nächste Frage ist auch eine nachvollziehbare Frage. Die zielt nämlich darauf ab, wie man das Ganze denn aufbewahrt. Und um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal wissen, was überhaupt aufbewahrt wird. Weil man hat ja häufig die Vorstellung, dass es ähnlich ist wie bei einem Geldbeutel. Ich habe meinen 5-Euro-Schein, meinen 10-Euro-Schein, den lege ich in meinen Geldbeutel. Und dann habe ich den physischen Schein in meinem physischen Geldbeutel und dann ist er da drin. Und häufig denkt man jetzt, okay, Bitcoin ist natürlich digital, irgendein digitales Geld, wenn man so möchte. Und ich habe vermutlich irgendwas Ähnliches wie einen digitalen Geldbeutel. Und dann nehme ich, bildlich gesprochen, den digitalen Bitcoin und stecke ihn in meinen digitalen Geldbeutel. Aber ganz so ist es ja nicht. Und es ist überhaupt nicht so. Ja, sag doch da nochmal ein, zwei Sätze dazu.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig zu verstehen, also nicht zu verstehen, sondern einfach das in diesen bildlichen, eine bildliche Sprache umzuwandeln, die wir halt kennen von den aktuellen Systemen, wie mit Banken, mit dem Geldbeutel, weil ja eben Bitcoin wirklich, wie du gesagt hast, nur in digitaler Form existiert. Du kannst es also nicht physisch irgendwie in die Hand nehmen. Du kannst nicht eine Münze haben. Das heißt, was komplett Neues, was wir noch nie erlebt haben. Deshalb ist es wahnsinnig schwierig, das auch umzusetzen und zu beschreiben. Aber um die Frage zu beantworten, was man eben aufbewahrt oder eben wie man es aufbewahrt. Es geht nämlich darum, im Netzwerk an sich existieren diese wir sprechen das mal bildlich jetzt einfach, es ist nicht technologisch genau korrekt, aber es reicht auf jeden Fall aus, das zu verstehen, glaube ich. Denn im Netzwerk an sich existieren eben diese Bitcoin, aktuell diese 18,6 Millionen. Und wenn du jetzt beim Netzwerk teilnehmen möchtest, erstellst du eben eine öffentliche Adresse, einen Schlüssel. Das ist dann einfach, du kannst mit einem Wallet erstellen, ganz einfach. Und auf diesem Schlüssel kannst du dann deine Bitcoin in Anführungszeichen speichern. Das ist nicht ganz richtig, aber darauf werden dann, siehst du dann, okay, da ist ein Bitcoin gelagert. Und diesen Bitcoin kannst du eben nicht aus dem Netzwerk herausziehen, sondern das Einzige, was ist, du kannst darauf zugreifen und eine Transaktion durchführen. Also das heißt, du hast deinen Schlüssel 1, 2, 3 und du möchtest jetzt darauf zugreifen, weil da ein Byte Bitcoin drauf liegt und den möchtest du mir senden. Das heißt, du musst jetzt irgendwie da hinkommen. Und da kommt jetzt der Punkt der sogenannten privaten Schlüssel ins Spiel. Denn wenn du so eine öffentliche Adresse erstellst, ist ungefähr so wie eine Kontonummer ein bisschen, kann man sich vorstellen, wird automatisch noch eine Kombination aus einem privaten Schlüssel erstellt. Der private Schlüssel ist ungefähr wie eine PIN oder ein Passwort, so in Richtung. Und diese beiden, die kannst du aber nicht selber auswählen, sondern das wird vorgegeben vom Netzwerk. Und die beiden sind komplett verbunden. Das heißt, die sind mathematisch verbunden, die kannst du auch nicht trennen. Das ist also einmalig. Und jetzt kommt es nämlich dann, der Besitzer dieses privaten Schlüssels, also in Anführungszeichen des Passworts, kann dann eben auf diesen öffentlichen Schlüssel zugreifen und kann dann eine Transaktion durchführen mit diesem Bitcoin. Das heißt also, du hast diesen privaten Schlüssel bei dir und nur du kannst dann eben darauf zugreifen. Das kann nicht ich machen, das kann niemand anderes machen, sondern nur du. Und dann kommt jetzt nämlich der Punkt, um die Frage zu beantworten, das Wichtige dabei ist nämlich, diesen privaten Schlüssel so sicher wie möglich aufzubewahren. Weil es eben der Punkt ist, bei Bitcoin, es gibt keine zentrale Instanz. Wenn der weg ist, gibt es keinen Support, den du anrufen kannst. Es gibt keine Passwort-Wieder-Vergessen-Funktion. Deshalb ist es das Wichtige, dass dieser Punkt aufbewahrt wird, dieser private Schlüssel. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Da haben wir auch schon einige andere Folgen darauf gemacht, wie man eben diesen privaten Schlüssel aufbewahren kann. Es gibt unterschiedliche im Computer, im Mobile-Wallet oder auch im Hardware-Wallet. Aber das geht jetzt hier zu weit. Aber der wichtigste Punkt ist eben, dieser private Schlüssel ist das Wichtigste überhaupt. Und der Punkt ist, dass man das einfach nur aufbewahrt, weil man Bitcoin an sich kann man nicht aufbewahren. Man kann auch ein Bitcoin nicht aus dem Netzwerk rausziehen, was man häufiger hört. Das passiert nicht. Die bleiben immer da drin. Das Einzige, was du bei dir haben kannst, ist eben der Zugang zu diesem Bitcoin. Mehr ist es eben nicht.
Genau, also was schwierig ist, nachzuvollziehen, wenn man sich noch wenig damit auseinandergesetzt hat, ist eben die Tatsache, dass es wirklich alles im Netzwerk bleibt. Egal was passiert, sämtliche Bitcoin bleiben im Netzwerk. Man kann die nicht rausziehen, wie man sich jetzt bei der Bank vorstellt, dass man einen Geldschein aus dem Bankautomat hinein in den Geldbeutel legt. So funktioniert es nicht. Es bleibt eben alles auf der Blockchain im Netzwerk und man hat nur die Möglichkeit, den Zugang zu gewähren. Also es wird einem das Recht eingeräumt durch die Kombination aus diesem öffentlichen und privaten Schlüssel über Teile des aller Coins, die eben in dem Netzwerk vorhanden sind, zu verfügen. Aber trotzdem bleiben die Bitcoin immer drauf. Das heißt, das, was man sich selbst eben merken muss und was eben aufbewahrt wird in diesen Wallets, sind im Endeffekt die Zugangsdaten, wenn man so möchte.
Genau.
Und mit den Zugangsdaten eben das Recht über 1-2 Bitcoin, wie viel man auch immer haben möchte, oder hat, zu verfügen. Genau. Nicht mehr und nicht weniger.
Richtig. Der Punkt, was ich noch sagen wollte, war eben, dass, wenn man hört, man hat Bitcoin verloren, Bitcoin geht nicht verloren. Also es sind immer noch die gleiche Anzahl im Netzwerk. Wir sind immer da, nur du hast, ein Mensch, in Anführungszeichen, hat eben halt den Zugriff auf diese Bitcoin verloren. Darum geht es nämlich dann. Die sind einfach dann weg, verschollen und genau.
Es ist halt im Endeffekt menschliches Versagen, wenn man sowas liest. Entweder einer verliert seine Zugangsdaten oder die Zugangsdaten werden so aufbewahrt, dass sie eben leicht zugänglich sind für Dritte und werden dann ja geklaut, mehr oder weniger. Aber es ist immer so, dass das kein Problem des Netzwerks ist, sondern halt ein Problem des Anwenders. Und wenn ich ein Passwort habe mit 1234 zu meinem Bankkonto, dann bin ich selbst schuld, wenn es geknackt wird. Da wird bei Bitcoin natürlich vorgesorgt, dadurch, dass diese Schlüssel eben generiert werden. Trotzdem gibt es eben Möglichkeiten, dahinter zu kommen, wenn der jeweilige Nutzer unvorsichtig ist mit diesen beiden Schlüsseln.
Genau.
An diese Frage anschließend hört man ja häufig, wenn man das so erklärt bekommt, okay, schön und gut, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber akzeptiere ich jetzt mal, dass es so ist. Aber was wird dann überhaupt transferiert? Also wie kann ich denn Bitcoin senden, wenn die Bitcoin eigentlich auf der Blockchain bleiben? Also wie bekomme ich Bitcoin zum Beispiel von der Online-Plattform, wo ich diese Bitcoin kaufe, auf mein eigenes Wallet, wenn die Bitcoin ja eigentlich im Netzwerk bleiben? Wie geht das?
Genau. Gerade das beste Beispiel ist eben, du gehst jetzt, hast eine Online-Plattform, bei der du Bitcoin kaufen kannst, sendest da deine Euro hin und du kaufst dafür jetzt mal einfach gerechnet mal einen Bitcoin. Und dann ist es ja so, dass einfach ausgedrückt hat, die Online-Plattform selbst besitzt eben ein Wallet oder wahrscheinlich meistens mehrere Wallets hoffentlich, auf dem dann eben dieser Bitcoin gespeichert ist, in Anführungszeichen. Und die Plattform selbst besitzt eben die privaten Schlüssel für diese Adresse und hat dadurch den Zugriff. Und wenn du dich online dann mit deinem Passwort, mit deinem Benutzernamen anmeldest, hast du eben erlaubt dir, in Anführungszeichen, ja dann die Plattform, dass du jetzt darauf zugreifen darfst und eine Transaktion durchführen kannst. Das heißt also, du selber hast diesen privaten Schlüssel ja gar nicht dafür, für das Wallet, weil das ist ja ihr Wallet, aber du hast den Zugriffsrechte dafür.
Ja.
Und deshalb ist auch der große Punkt, dass deshalb sollte man auch diese Bitcoin eben nicht auf diese Plattform speichern, weil eben du der Plattform selbst vertrauen musst, dass sie damit gut umgehen.
Genau, und wenn dir die Schlüssel nicht gehören, dann gehören dir auch die Bitcoin nicht.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und klar, man kann immer sagen, so eine Plattform ist ja seriös, aber es gab schon so viele Fälle, dass irgendjemand gehackt wurde und auf den Server zugegriffen wurde von außen. Deshalb runter damit, ist das Beste überhaupt. Und da kommt nämlich der Punkt jetzt, weil du gesagt hast, ob man das irgendwie, wie versendet man das jetzt überhaupt oder wie kriege ich das jetzt zu mir? Das heißt, du kannst dir dann da in der Richtung einfach wieder eine eigene Wallet erstellen. Das heißt, du deine eigene, für die du dann deine privaten Schlüssel hast oder den privaten Schlüssel hast. Das heißt also, nur du hast den Zugriff darauf. Und dann machst du nichts anderes, als du transferierst dann diesen Bitcoin, du sendest ihn dann und du sagst dann, einfach gesagt, du sagst der Plattform, hey, übrigens, ich habe jetzt eine Wallet, eine eigene. Bitte sende meinen einen Bitcoin an diese Adresse, an deine Wallet. Mhm. Genau, und dann wird es transferiert und jetzt hast du auf deiner Adresse, zu denen du die privaten Schlüssel hast, einen Bitcoin liegen. Und nur du hast den Zugriff darauf und mehr ist es eigentlich nicht. Dieses Transfer.
Also wenn man bei einer Online-Plattform Bitcoin kauft, kauft man eben sich im Endeffekt das Recht, über Teile des Gesamt-Bitcoin-Vermögens der Plattform zu verfügen. Und wenn ich dieses Recht dann transferieren möchte auf meine eigene Wallet, weil wir haben ja bei der Frage vorher gesagt, die Bitcoin an sich bleiben im Netzwerk, dann kann ich eben diese Verfügungsbefugnis, sage ich mal, auf mein eigenes Wallet übertragen. Und in dem eigenen Wallet habe ich dann die Möglichkeit, durch Zugang mit meinem eigenen privaten Schlüssel wiederum über die dann mir gehörigen Zugriffsrechte zu verfügen. Also die Bitcoin bleiben immer in dem Netzwerk. Es wird im Endeffekt nur gesagt, der Teil der Gesamtanzahl aller Bitcoins gehört jetzt diesem Wallet mit diesem Private Key und diesem Public Key, und darüber zu verfügen kann, obliegt dann im Endeffekt nur dem, der halt die jeweiligen Zugriffsrechte des jeweiligen Wallets hat.
Genau.
Okay. Ja, also es ist echt ein bisschen verwirrend, bis man das System irgendwie ansatzweise verstanden hat, weil man es eben gar nicht kennt. Also man kennt es halt mit, ja, wie ich gesagt habe, mit Geldbeutel und Banknoten. Und es funktioniert eben anders. Klar, es ist bildlich sich leichter vorzustellen, wenn man das versucht zu übertragen, aber es ist eben nicht so. Und das ist eben ein wesentlicher Faktor, den man erstmal verstehen muss.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Okay, machen wir noch eine weitere Frage.
Die würde ich noch machen, ja, oder?
Ja.
Also dann machen wir 35 Minuten, ist ja nicht schlimm. Also,
ja. Passt ja. Uns stört es wenig. interessante Frage, sollte man in andere Kryptowährungen investieren, neben Bitcoin? Also sollte man eine gewisse Form von Risikostreuung durchführen, wenn man in Kryptowährungen investieren möchte, oder lohnt sich das eigentlich nicht?
Genau, also es ist ja vor allem, wenn man einsteigt und am Anfang so ein bisschen dieses ganze Krypto-Bitcoin-Welt nicht immer anschaut, ist es natürlich sehr, sehr erschlagen teilweise. Mhm. Und man stößt ja relativ schnell auf andere Kryptowährungen. Denn neben Bitcoin an sich gibt es 2.000 bis 3.000 aktuell, würde ich mal sagen.
Ja, sowas. Ja.
So die Richtung, andere Kryptowährungen. Und die haben teilweise andere Eigenschaften wie Bitcoin, die dann zum Beispiel irgendwie schnellere Transaktionen durchführen. Sie haben andere Gesamtmengen, also wie was wir schon angesprochen hatten, sind es dann nicht 21 Millionen, sondern sind dann 40 Millionen vom Bitcoin oder Manuel Coin, was auch immer. Mhm. Und das heißt also, sie unterscheiden sich meistens in den Eigenschaften an sich. Manche gehen eher in die Richtung des Geldthema, wie jetzt Bitcoin möglicherweise. Andere gehen eher Richtung, ja, wir möchten eine Plattform erschaffen, worüber du was zahlen kannst. Und da ist halt die Frage, was ist mit denen überhaupt? Und das ist halt der Punkt, den man beachten muss, dass eben Bitcoin war eben die erste wirklich bekannte Kryptowährung, die funktioniert hat auch. Die gibt es jetzt, also heute im 3. Januar ist es sogar Geburtstag, das erste Mal, der erste Block wurde heute vor jetzt dann, was haben wir jetzt, 12 Jahren erstellt. Genau, und alle anderen kamen erst danach. Und bei Bitcoin war eben der Vorteil, dass das Ganze ohne großen Medienrummel entstanden ist. Also bis vor wahrscheinlich 6, 7 Jahren oder damals vor allem vor 12 Jahren hat es niemand interessiert, weil das war so ein bisschen so ein paar wirklich Spezialisten, die da wirklich Interesse dran hatten, die haben damit sich auseinandergesetzt, aber ansonsten hat es keinen mitbekommen. Und das war der Vorteil eben, dass sich Bitcoin in der Richtung, eben weil auch Satoshi Nakamoto, eben das Pseudonym, sich zurückgezogen hat, es keinen direkten Erfinder gibt und das Netzwerk eben sich selbst trägt, ist das Ganze organisch gewachsen. Das bedeutet, es gab nicht so dieses eine, wir hauen jetzt hier alles sofort hier hin, wir haben ein fettes Marketingpaket und ihr macht es alle mit bei uns. Nein, sondern das Netzwerk hat sich wirklich alleine bis heute aufgetragen, was man sich mal vorstellen muss, also wirklich von null bis heute bei einem Preis von 27.000 Euro, wo man sich mal vorstellen muss, was das bedeuten würde, wenn das ein Unternehmen machen würde, was das für Geld kosten würde, sowas aufzubauen. Allein Tatsache ist schon verrückt. Genau, und bei allen anderen Kryptowährungen ist es halt eben der Fall, dadurch, dass sie ja nach Bitcoin kam, kannte man ja Bitcoin eigentlich schon, weil die meistens darauf aufbauen, hast du halt das Problem, dass die meistens ein Team, ein Unternehmen oder einen einzelnen Erfinder dahinter haben, der eben das Ganze in die Welt gerufen hat. Und das bedeutet, dass diese echt eine große Macht darüber besitzt, weil sie meistens noch da sind. Also meistens kommen die dann in den Medien vor oder man weiß ganz genau, okay, das sind die Entwickler. Und da hast du halt das Problem, denen musst du halt vertrauen. Denn die könnten theoretisch ja dann dieses Netzwerk einfach löschen und sagen, ne, das Geld nehmen wir jetzt mit und wir gehen jetzt einfach, keinen Bock mehr drauf. Und das ist schon der ganz große Nachteil gegenüber von Bitcoin, von den anderen Kryptowährungen. Und wie gesagt, technisch sind die vielleicht teilweise überlegen, weil wie man es sieht, sind sie überlegen, weil sie vielleicht einfach schneller sind oder ein bisschen aktueller sind. Aber diese weichen Faktoren, Eigenschaften, wie zum Beispiel diese begrenzte Menge, die immer da sein wird, dann diese Dezentralität, dann diese Bekanntheit, Sicherheit. Bitcoin läuft seit 12 Jahren komplett ohne Auszeit eigentlich, wurde nie gehackt. Hat also einen riesen Vorsprung, vor allem im Vertrauen und eben auch in der Bekanntheit. Und diese 12 Jahre müsste jede andere Kryptowährung erstmal aufholen können. Und das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Und eine neue Kryptowährung, wie wir ganz vorhin schon mal angesprochen hatten, ist ja eigentlich nur ein neues Netzwerk, wo wir Teilnehmer dann ja wechseln müssten und sagen, okay, wir spielen jetzt nicht mehr das Monopoly, was wir jetzt spielen, sondern wir wechseln jetzt zu einem Kartenspiel. Jetzt ist aber die Frage, warum sollten wir zu einem Kartenspiel wechseln? Das Kartenspiel müsste für uns wesentlich besser sein, müsste einen größeren Vorteil haben und für uns einfach einen größeren Wert darstellen. Bedeutet, die neue Kryptowährung muss irgendwie noch viel, viel besser sein als Bitcoin, damit wir überhaupt wechseln. Ja. Weil sonst hat es für mich keinen Sinn, das zu machen. Und das ist das große Problem, denn wie wir ja schon gesehen haben, der Preis steigt bei Bitcoin, die Medien wird immer größer. Das heißt also, mit jedem Tag, wo Bitcoin größer wird, umso schwieriger wird es einfach für die Netzwerkteilnehmer zu wechseln. Und deshalb hast du diesen Netzwerkeffekt. Umso mehr Leute dazukommen, umso wertvoller wird ein Netzwerk, ja, weil du mit mehr Leuten interagieren kannst, umso wertvoller wird es, umso größer wird es. Und das ist halt eben der große Punkt, warum es einfach keinen Sinn macht, in andere Kryptowährungen zu investieren und warum die überhaupt eine Idee daran haben. Weil eigentlich alles, was Bitcoin kann, können die anderen auch. Oder andersrum gesagt, das, was die anderen kann Bitcoin theoretisch auch, nur theoretisch noch besser und einfach viel größer.
Und jetzt könnte man ja aber auch sagen, okay, gut, Bitcoin hat dann eben einen gewissen Vorsprung. Aber gerade weil man ja den Begriff Netzwerk eben verwendet, den man ja auch aus Social-Media-Netzwerken kennt, könnte man ja auch sagen, gut, Stand jetzt ist Bitcoin eben groß. Aber es gab auch beispielsweise vor Facebook Social-Media-Netzwerke, die genau den gleichen Vorsprung hatten im Vergleich zu Facebook. Zum Beispiel MySpace oder in Deutschland Schüler-VZ oder Studi-VZ.
Stimmt.
Das war ja alles vor Facebook. Und da hätte wahrscheinlich aus Sicht des jeweiligen Netzwerks auch keiner gedacht, dass jetzt irgendwie ein Facebook kommt und alles überrennt. Also wieso besteht die Gefahr bei Bitcoin nicht, dass man dort eben ja Gefahr läuft, durch ein anderes, neues Netzwerk überrannt zu werden.
Genau, weil das sind eigentlich fast zwei Punkte, weil zum einen ist diese Fehlannahme, dass Bitcoin das erste ist, dass es vorher noch nie was anderes gab. Das stimmt nämlich leider nicht. Was heißt leider, es stimmt eben nicht, weil in den 90er Jahren gab es schon viele, viele andere Versuche, so ein Netzwerk aufzubauen, ein digitales Netzwerk. Ja. Es gibt eine große Liste davon, das waren wahnsinnig viele. Das heißt also, Bitcoin ist gar nicht das erste, sondern Bitcoin hat eigentlich am Ende nur geschafft, diese einzelnen Projekte, die Ideen, die dahinter steckten, zusammenzupacken in ein großes Gesamtpaket, das dann irgendwann...
Bitcoin ist praktisch schon Facebook.
Zum Beispiel, genau, richtig, so in der Richtung. Und vielleicht ist Bitcoin noch sogar noch das nächste Schritt nach Facebook schon wieder. Ja. Und das heißt, hast du geschafft, diese Ideen zusammenzupacken und ein großes Gesamtpaket zu erschaffen, bei dem plötzlich diese Ideen nicht einzeln funktionieren, weil einzeln haben sie nicht funktioniert, aber jetzt funktionieren sie glücklicherweise in einer Gruppe, in der Kombination funktionieren sie jetzt dann. Das heißt also, du bist gar nicht am Anfang, sondern du bist schon viel, viel weiter und Bitcoin ist eben schon eine Entwicklung daraus. Und dann muss man halt einfach zu sagen, dass halt Facebook, klar, das ist ein Social-Media-Bereich, da geht es ja darum, dass du mit deinen Freunden dich interagieren kannst und Nachrichten schicken kannst und Bitcoin ist aber einfach ein Netzwerk, aber auch gleichzeitig einfach eine Geldform. Und eine Geldform ist einfach noch viel, viel größer, weil wir noch viel mehr Transaktionen damit durchführen können. Und wir wissen ja, Geld ist einfach, spielt so eine große Rolle in unserem Leben, dass es einfach noch größer ist als Facebook. Und das ist so der Punkt, warum eigentlich, warum Bitcoin nicht der Anfang ist, sondern eigentlich schon das Ende ist.
Ja, der Vergleich hinkt halt auch ein bisschen zu so einem Social-Media-Netzwerk, weil du hast gesagt, wenn es um Geld geht, hat es eine ganz andere Bedeutung, ganz anderes Gewicht, als jetzt mal salopp gesagt, irgendwelche Likes zu verteilen oder Nachrichten zu verschicken. Ist auch schön, aber wenn es um Geld geht, sollte ja doch mehr dahinter stecken, als einfach nur die Funktionsweise. Und die Art, wie Bitcoin funktioniert, der technische Hintergrund, ist eben einmalig und kann auch nicht 1:1 kopiert werden. Ich weiß nicht, ob du es hier gesagt hast oder in anderen Folgen, aber Bitcoin ist ja wirklich organisch gewachsen über die Jahre. Und das kann man nicht einfach aufholen. Also da besteht nicht die Gefahr, dass jetzt ein anderes Netzwerk, in dem man Werte transferieren kann, auf dem gleichen Fundament fußt und irgendwie solche Vorteile gegenüber Bitcoin hat, dass jetzt alle abspringen würden oder so, weil das einfach ist immens, was Bitcoin da eben leistet und die Technologie dahinter.
Und es geht halt nicht mehr, weil jetzt kannst du kein Netzwerk mehr organisch wachsen lassen, weil jetzt ist das der mediale Fokus ist schon da. Und es geht einfach nicht mehr. Und da kommt jetzt auch der Punkt, weil wir auch eine Frage bekommen hatten wegen der Risikostreuung, ob es denn Sinn macht, dann ein Portfolio aufzubauen im Kryptowährungsbereich und sagen, okay, ich hoffe jetzt, ich nehme jetzt Bitcoin rein und noch andere Währungen, weil ich eben, wenn es Bitcoin es eben nicht schafft, vielleicht schafft es jemand anderes. So wie es ja, wenn du jetzt einen Fonds bei den Aktien hast, machst du ja genauso ähnlich. Ja,
genau, so wie man es bei Aktien kennt. Nimmt man nochmal sicherheitshalber Apple rein, richtig, und vielleicht noch eine kleinere Wasserstoffaktie, um zu sagen, na gut, höheres Risiko, höhere Renditechance, aber wahrscheinlich wird es Apple auch in Zukunft noch geben,
genau, und Co. Und weil es irgendeiner von den fünf wird es schaffen dann halt. Und wer das dann ist, dann bin ich bei allen ein bisschen dabei. Und bei Bitcoin ist, oder beim Kryptowährungsbereich ist es eben komplett anders, weil wie du ja gesagt hast, dieses organische Wachstum, diese Eigenschaften, die Bitcoin aktuell besitzt, wenn es Bitcoin nicht schaffen sollte, als digitale Währung durchzugehen, durch eben, weil es halt irgendwie dann geschafft wird, dass die Menge doch erhöht wird oder dass es reguliert wird, was auch immer, dann werden es die anderen 2000 Kryptowährungen auch nicht schaffen. Das heißt also, Bitcoin ist die einzige Möglichkeit und dieser einmalige Schuss, den man mal bildlich gesprochen hat, um eine digitale, freie, dezentrale Währung zu erschaffen. Und danach wird es, wenn es Bitcoin nicht schafft, schafft es keiner mehr, weil es eben nicht diese Möglichkeit noch einmal gibt in unserem Leben wahrscheinlich, um diese Eigenschaften und so ein Netzwerk aufzubauen. Und deshalb gibt eine Risikostreuung im Kryptowährungsbereich selber überhaupt keinen Sinn, weil entweder Bitcoin oder gar nichts. Klar, natürlich.
Was man sich fragen kann, ist, ob man sagt, das Gesamtportfolio wird gestreut. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich stecke 100% meines Kapitals, das ich anlegen möchte, in Bitcoin, sondern vielleicht noch ein bisschen in Gold, vielleicht doch noch ein bisschen in Aktien, vielleicht ein bisschen in Immobilien, wenn man das notwendige Kleingeld hat. Also das macht durchaus auch Sinn, je nachdem, wie hoch das Risiko ist, das man eben tragen muss. Und da gilt, wie überall sonst auch, hohe Renditechance gleich hohes Risiko. Wer was anderes erzählt, der lügt einfach, weil dann würde jeder diese Anlageform nehmen. Und entsprechend ist natürlich Bitcoin nach wie vor auch relativ risikoreich, wenn man es daran misst, wie sehr die Schwankung zum Beispiel ist. Es ist natürlich risikoreicher als jetzt ein Barren Gold im Keller. Aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, das ist ganz normal, das gehört dazu. Solange der Wert noch nicht gefunden ist, ist das eben Teil des Weges und das wird sich in Zukunft, irgendwann wird sich's eingependelt haben. Und bis dahin ist es eben normal, dass es schwankt.
Genau.
Gut, jetzt waren wir irgendwie doch auch schon wieder hier länger am Sprechen als geplant. Dann kommen wir schnell zu den Formalitäten, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, dann war es das schon wieder.
Genau, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören schon mal. Und wir werden alle weiteren Links zu den anderen Folgen, wenn wir das also genauer, wir haben alle Themen auch wieder noch tiefer besprochen, schon in anderen Folgen. Das werden wir natürlich wieder in die Episodenbeschreibung schreiben, die ihr natürlich bei allen Plattformen findet. Und natürlich bei uns auf unserer Homepage, bei bitcoinverstehen.info, haben wir dann natürlich noch ein bisschen mehr. Da seht ihr für jede einzelne Folge eine eigene Seite. Da findet ihr natürlich auch unseren Kurs, der auch schon online ist. Wer da vorbeigucken möchte, wo wir dann erklären, wie man einen Sparplan einrichtet und vor allem, wie man auch Bitcoin dann eben sicher und langfristig aufbewahrt. Und dann auf jeden Fall vielen Dank für alle, die bei uns bei Apple Podcasts uns eine Bewertung abgegeben haben. Das freut uns wahnsinnig.
Sehr. Das stimmt.
Und gerne hin. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne per Twitter, per E-Mail an info@bitcoinverstehen.info oder fragen@bitcoinverstehen.info. Ganz einfach. Immer her damit. Entweder beantworten sie dann meistens auch direkt schon oder übernehmen sie dann einfach so eine Folge rein. Ich glaube, das hilft allen wahnsinnig weiter. Und wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen, weil jeder hat am Anfang bei Bitcoin so krass am Anfang angefangen. Keiner ist Experte bei dem Thema, weil es für jeden neu ist. Und deshalb Fragen, Fragen, Fragen. Es gibt nichts Blödes. Man kann es nur verstehen. Und wenn man eine Frage davon entstanden hat, ist man schon nochmal einen Schritt weiter als viele andere Menschen. Und deshalb immer uns gerne zusenden. Wir beantworten die sehr gerne und machen dann auch sicherlich noch 2-3 weitere Folgen in diesem Bereich weiter. Und das war's dann auch.
Sehr gut gemacht.
Danke.
Dann, danke fürs Zuhören, für die Bewertung. Und da würde ich sagen, bis nächste Woche.
Genau. Ciao.
Ciao.